Wir sind ja mitten in dieser Predigtserie zum Samuel, vom ersehnten Kind zum geisterfüllten Mann und Leiter. Und ich denke, heute müsst ihr die Katze nicht im Sack kaufen, ich sage euch gerade am Anfang, was mein Ziel ist. Dann wisst ihr auch schon etwa, wo das mal landet. Mein Ziel für heute Morgen ist, dass wir uns vom Samuel inspirieren lassen, Verantwortung zu übernehmen für unser Leben, für unser geistliches Leben. Warum? Das Leben in der Nähe von Gott prägt uns und unser Umfeld. Und auch wenn es mal schwierig ist, wenn es schwere Umstände gibt in unserem Leben drin, bleiben wir trotzdem dran. Inspiriert vom Samuel. Wir haben es schon gehört in einem der vorherigen Gottesdienste über den Samuel. Seine Zeit, die Zeit, die er gelebt hat, war eine Übergangszeit von der Zeit der Richter über zu den Königen. Es war eine turbulente Zeit, eine wilde Zeit. Wenn man in der Bibel das Buch der Richter aufschlägt, dann heisst es drin, in jenen Tagen war noch kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Betonung auf seinen. So ist nämlich das Fazit auch gemeint aus dem Buch der Richter. Es ist kein positiv gemeintes Fazit, sondern weil Recht und Ordnung irgendwo nicht rum war oder nicht überwacht und durchgesetzt worden ist, hat einfach jeder so gelebt und gehandelt, wie er oder sie es für richtig gehalten hat. Der letzte oder im vorletzten Gottesdienst ist es darum gegangen, wie Samuel auf eine wundersame Art und Weise überhaupt auf die Welt gekommen ist. Wie seine Eltern, Tanna und Elkana, ihn Gott geweiht haben, wenn er darum durfte in der Stiftshütte beim Eli aufwachsen und gelehrt werden. Am letzten Sonntag hat uns Aro dann mit ihr genommen in die wunderbare Berufungsgeschichte, die Samuel erleben durfte. Ganz spezielle Erfahrung, die er da gemacht hat. Wir haben von diesen einzigartigen Rollen, Aufgaben, Verantwortungen schon gehört, die Samuel in seinem Leben gelebt hat. Prophet, Priester, Retter, Richter, Königsmacher und auch wieder Königsverwerfer. Und am Ende vom Kapitel 3, dort lesen wir, Samuel wuchs heran. Der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung von Samuel unerfüllt bleiben. Ganz Israel, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden, erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. In den folgenden Jahren erschien Gott immer wieder in Schilo, um mit Samuel zu reden und ihm Weisungen zu geben. Jetzt tönt das wunderbar. Sowieso nach dieser Zeit, wo es geheissen hat, so Zeit, wo der Eli Priester, Hohepriester war, hat Gott nicht mehr geredet, nicht mehr so geredet, es war ruhig. Und jetzt mit dem Samuel ist das Reden Gottes wieder ganz neu eingekommen, auch ins Volk Gottes eingekommen. Da könnte man doch denken, da ist Aufschwung, da wird es besser, da kommt es gut. Aber die herausfordernden und schwierigen Zeiten für das Volk Israel sind keineswegs vorbei gewesen wegen dem. Wenn wir im Kapitel 4 dann lesen, die Lage war sehr angespannt gewesen. Ein Nachbarvolk, die Philister, sind wieder mal in den Krieg gezogen gegen die Israeliten. In diesem Krieg sind zwischen 30.000 bis 40.000 Männer ums Leben gekommen. Und man kann nicht sagen, wenn so viele Menschen gestorben sind, was noch schlimmer ist. Aber was auch noch passiert ist in dem Moment, die Siegermacht hat etwas vom Heiligsten, wenn nicht das Heiligste, was das Volk Israel in seiner Gegenwart hatte, geraubt und mitgenommen. Die Bundeslade Gottes. Der Eli, mittlerweile hoch betagt, kommt Nachricht über, dass die Israeliten den Krieg verloren haben. Auch seine zwei Söhne sind in dem Krieg umgekommen, dass die Bundeslade geraubt worden ist. Der Eli ist in dem Moment, wo er die Botschaft gehört hat, vom Stuhl runtergefallen, hat das Knick gebrochen und ist gestorben. Es heisst, er ist alt und hoch betagt gsi, 98, und es heisst auch, er war alt und füllig. Schwer. Nach dieser Situation zeigt uns Kapitel 5 und 6 vom Samuel-Buch den Weg von der Bundeslade bei den Philister. Ganz eine speziell wundersame Geschichte und Erzählung, was dort passiert ist. Und mit dem eine herzliche Einladung. Gell, ich kann es nur einfach nochmal sagen, das erste Buch Samuel zu lesen, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir auch in den Gottesdiensten mit dem Samuel unterwegs sind, so spannend, so erschreckend, so belustigend, wie wir es auch gerade vorher gehört haben, gemerkt haben, was da drin uns geschildert wird. 5 und 6, der Weg von der Bundeslade bei den Philister. Und dann, im Kapitel 7, nimmt Samuel den Vater wieder auf. Er übernimmt Verantwortung. Er fängt an, ganz bewusst aus Volk in die Verantwortung mit einzubinden. Das heisst, ganz Israel trauerte, dass der Herr das Volk verlassen hatte. Schließlich sagte Samuel zum Volk Israel: Wenn ihr wirklich von ganzem Herzen zum Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Göttinnen aus eurer Mitte weg. Richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister retten. Und dann lese ich jetzt uns gerade noch weiter. Da zerstörten die Israeliten die Bilder des Baal und der Astarte und dienten nur noch dem Herrn. Daraufhin forderte Samuel sie auf: Ganz Israel soll sich in Mizpa versammeln. Ich will für euch zum Herrn beten. Und sie versammelten sich dort, schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus. An diesem Tag fasteten sie und bekannten: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel hielt in Mizpa Gericht über Israel. Als die Philister hörten, dass die Israeliten sich in Mizpa versammelt hatten, zogen die Herrscher der Philister mit ihrem Heer gegen Israel aus. Die Israeliten erfuhren davon und fürchteten sich sehr vor den Philistern. Bitte den Herrn, unseren Gott, von uns vor den Philistern zu retten, flehten sie Samuel an. Samuel nahm ein junges Lamm und brachte es dem Herrn als Brandopfer dar. Er flehte den Herrn an, Israel zu helfen, und der Herr erhörte ihn. Noch während Samuel das Brandopfer darbrachte, trafen die Philister ein und wollten die Israeliten angreifen. Doch der Herr ließ es über den Philistern so laut donnern, dass sie in Panik verfielen und von den Israeliten geschlagen wurden. Die Israeliten verfolgten die Philister von Mizpa aus bis unterhalb von Bet-Kar und töteten alle, die sie unterwegs ergriffen. Dann nahm Samuel einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpa und Schen auf. Er nannte ihn Ebenezer, Stein der Hilfe, denn er sagte: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. So kam es, dass die Philister besiegt wurden und lange Zeit nicht mehr in das Gebiet Israels einfielen. Und solange Samuel lebte, blieb die Hand des Herrn gegen die Philister erhoben. Die israelitischen Städte von Ekron bis Gad, die die Philister ihnen weggenommen hatten, wurden von Israel samt den dazugehörigen Gebieten zurückerobert. Und auch zwischen den Israeliten und den Amoritern herrschte in dieser Zeit Frieden. Samuel blieb Richter in Israel, solange er lebte. Jedes Jahr reiste er umher und saß in Bethel, Gilga, Mizpa vor Gericht. An allen diesen Orten sprach er Recht für das Volk Israel. Danach kehrte er in sein Haus nach Rama zurück und ließ sich auch dort Rechtsstreitigkeiten vortragen. Und Samuel richtete dem Herrn in Rama einen Altar auf. Leitung und Verantwortung. Wenn man die Geschichte so hört, was da abgelaufen ist, was der Samuel an Leitung wahrgenommen hat, an Verantwortung wahrgenommen hat für sein eigenes Leben, wie auch für die Israeliten, dann möchte ich an dieser Stelle und aus dieser Geschichte heraus ein paar Fokuspunkte setzen, wo wir ein bisschen genauer heranschauen. Und zwar, der Einstieg in das Ganze ist ja eine Entscheidung. Eine Entscheidung, wo der Samuel das Volk trainieren führt. Er nimmt sie mit auf den Weg und sagt, hey, wenn ihr wollt dem Herr dienen, wenn ihr von ganzem Herzen wollt zu Gott gehören, dann rühren alle Götter raus. Er führt sie auf eine Entscheidung her. Er übernimmt die Entscheidung nicht für die Israeliten. Er drängt sie auch nicht dazu oder zwingt sie zu etwas, sondern er nimmt sie mit auf den Weg und führt sie zu dieser Entscheidung her. Dieser Entscheidung für Gott. Dieser Entscheidung, ganz Gott zu gehören. Mit allen Konsequenzen. Denn es ist ja immer so in unserem Leben, gell? Wenn wir Entscheidungen treffen, haben die Konsequenzen. Die einen sind kleiner, die anderen grösser. Manchmal haben wir Angst vor den Konsequenzen, darum entscheiden wir uns gar nicht. Aber es ist ein Trugschluss zu meinen, will ich mich nicht entscheiden, bleibt alles beim Alten. Nicht entscheiden hat auch Konsequenzen. Und darum ist es gut und richtig und wichtig, dass wir auf Entscheidungen hergehen. An gewisse sollen wir hergeführt werden, vielleicht von jemand anderem. Bei anderen merken wir, da nimmt uns der Heilige Geist an der Hand und führt uns zu deren Entscheidung. Und wieder in einem anderen Moment sind vielleicht wir die, die jemanden herführen zu einer Entscheidung. Samuel hat das Volk aufgerufen oder den Punkt hergeführt, sich ganz neu für Gott zu entscheiden. Und das ist ja noch ganz ein wesentlicher Aspekt vielleicht auch für uns. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wo wir auch gern würden zu dem Punkt herbegleiten oder herführen, dass sie sich für Gott entscheiden, dann ist es ganz wichtig, dass wir es machen wie der Samuel. Dass wir nicht die Verantwortung übernehmen für die Menschen und ihre Entscheidung. Wir sind da, um sie herzubegleiten, in die Entscheidung einzuführen, an den Punkt herzubringen. Aber die Entscheidung soll ein Mensch in Freiheit treffen können. Im Bewusstsein vor den Konsequenzen natürlich und all dem, was damit zusammenhängt. Aber es geht darum, Menschen in Entscheidungen einzuführen, aber der Mensch soll die Entscheidung selber treffen. Und jetzt sollen wir gar nicht so nur an die anderen denken, sondern können gerade bei uns anfangen. Was braucht es oder wie kommt sie in unserem Leben drin zu Entscheidungen, vielleicht gerade auch zu der Entscheidung, ganz mit Gott und für Gott zu leben. Ein zweiter Fokuspunkt ist dann eben Konsequenz, die daraus herauskommt, im Blick auf das Volk Israel, aber wir werden sehen ja dann auch im Blick auf uns. Konsequenz bei ihnen ist Buße und Umkehr und die Zuwendung an Gott. Konsequenz für Gott hat für das Volk Israel Reue, Buße und Umkehr zur Folge gehabt. Götter und Göttinnen, wie es dort heisst, aus ihrem Leben zu verbannen. Nicht nur aus ihrem Kopf und aus ihrem Herz, sondern aus ihrem Lebensalltag rauszufallen. Und das ist gar nicht immer so leicht. Weil dort, wo wir unsere Götter und Götze aus unserem Lebensalltag rausfallen, dort merken wir, dass das manchmal schmerzt, dass das manchmal ein Gefühl von Verlust hinterlässt. Oder dass man vielleicht merkt, wie unfähig dass wir sind, weil ich es selber gar nicht schaffe, den Götz aus meinem Leben zu entfernen. Und dann hat es dann vielleicht mit unserem Selbstwert dann auch zu tun, mit unserer Identität, die ins Wanken kommt, weil wir einfach anstehen. Ja, die ganze Geschichte aus unserem Leben raus zu entfernen, ist gar nicht so leicht. Wieder eine Erinnerung an die Predigtserie vom letzten Jahr. Über den Götzendienst, über all die Punkte und Themen, wo wir da vorbeikommen sind, was in unserem Leben drin kann, zum Götz werden. Und wenn wir dann merken, wie die Sachen so lieb geworden sind, oder so logisch, so, es gehört zu meinem Leben. Und das dann können aus dem Leben, aus dem Alltag raus entfernen. Gar nicht so leicht. Aber doch so notwendig. Es ist der Johannes der Täufer, der uns in Matthäus 3, Vers 8 dazu auffordert und sagt, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Super Aussage, Luther. He? bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Er wird da damit zum Ausdruck bringen oder sagen, dass in unserem Lebenswandel soll sichtbar werden, dass wir Buße tun, dass wir umgekehrt haben, dass wir uns ganz Gott zugewendet haben. Das soll sichtbar werden. Es ist der Apostel Paulus, wo es im Verhör beim römischen Gouverneur, dem Festus und dem König Agrippa gesagt hat, ich habe Juden und Nichtjuden gepredigt, sie sollen sich von ihren Sünden abwenden und zu Gott bekehren. Durch ihre guten Werke sollen sie beweisen, dass sie ihr Leben geändert haben. Und damit will der Paulus und auch der Johannes Täufer gar nicht sagen, dass wir durch unseren Lebenswandel uns Vergebung von der Sünde müssten verdienen. Dass das etwas ist, wo wir uns zuerst anstrengen müssen, dass das überhaupt passiert. Nein, Jesus hat die komplette Schuldschein, die auf uns ausgeschrieben ist, längstens gezahlt. Die Schuld ist beglichen. Wir sollen aus dem Erleben heraus, im Leben drin, zeigen, dass das passiert ist, dass sich etwas verändert hat, dass wir andere, neue Menschen sind. Jetzt ist es so, gell? Dass wir Menschen, wir alle, ich, genauso wie du, jedes von uns, wir machen Fehler. Und jetzt manchmal werden uns die Fehler bewusst, manchmal werden sie offenbar, manchmal werden wir überführt. Und wenn es gut kommt, dann bitten wir um Vergebung. Entweder Gott im Himmel, oder vielleicht unseren Mitmensch, wo wir schuldig geworden sind, an ihr oder an ihm. Echte Buße und Umkehr, so wie wir sie in der Bibel drin sehen, bleibt aber nicht an dem Punkt stehen, sondern geht eben noch einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter, dass die Vergebung, die Buße, die Umkehr, die Neuzuwendung auch in unserem Leben drin soll sichtbar werden. Sie soll ein anderes, ein neues Auftreten und Handeln mit sich bringen. Und auch da, nochmal, manchmal schaffen wir das nicht allein. Es gibt Themen und Bereiche und Geschichten in unserem Leben, die kommen wir nicht einfach so für uns in unserem Zimmerli unter die Füße über. Da brauchen wir Hilfe. Eine Begleitung, Seelsorge, Menschen, die uns unterstützen, Menschen, die uns tragen, wenn wir wieder stürcheln. Aber dort, wo wir auf dem Weg sind, dass die Buße, die Umkehr, die neue Zuwendung bis in unser Leben ein zur Veränderung führt, dort ist die Kraft vom Heiligen Geist mit uns und hilft. Und ich lade uns alle, mich wie dich, dazu ein, dass wir uns genau darin auch aufmachen. Dass wir uns Gott zuwenden, immer wieder neu oder vielleicht ganz neu Gott zuwenden und das mit allen Konsequenzen bis in unseren Lebensalltag ein. Und vielleicht sitzt du heute Morgen da oder schaust im Livestream zu und sagst, ich habe mich noch gar nie dem Gott zugewendet. Ich weiß gar nicht, was das ist, was das bedeutet, aber ich würde gerne mehr wissen darüber. Dann lade ich dich dazu ein, mach dich auf. Schau, dass du zu mehr Wissen kommst. Komm nach dem Gottesdienst zu mir. Wir gehen miteinander auf den Weg und wir schauen, dass die Hinwendung und Zuwendung, die Buße und Umkehr auch in deinem Leben drin darf Realität werden. Das Nächste, was dann daraus herauskommt, ist Erinnerung und Dank. Die Israeliten haben sich auf den Weg gemacht. Samuel hat sie da drin weiter angeleitet, er hat sie zu dieser Entscheidung hergeführt, er hat für sie Opfer gebracht, er hat für sie bei Gott, ist im Gebet eingestanden fürs Volk, sie haben miteinander gefastet, er hat Gericht gehalten unter den Israeliten und Recht gesprochen, dass da eben die Geschichte ins Lot kommt, auch im Alltag drin. Und all das hat dazu geführt, dass die Philister nebendran ein bisschen Angst bekommen haben, da, so viele Israeliten auf einem Haufen und so, da läuft sicher etwas, die müssen wir gerade mal wieder eins auf den Deckel geben, dass die gar nicht ihren Kopf zu weit oben rausheben und haben sich aufgemacht, um gegen die Israeliten zu kriegen. Aber mit Gottes Hilfe haben die Israeliten die Philister in die Flucht geschlagen, besiegt. Und der Erfolg hat Samuel nicht als seine oder als ihre Leistung festgehalten, weil sie halt jetzt so gut gewesen sind, weil sie halt gut vorbereitet gewesen sind, weil sie es im Griff haben oder weil sie sich jetzt Gott zugewendet haben. Drum ist das jetzt so gut gelungen. Nein, es ist der allmächtige Gott, wo eingegriffen hat, einmal mehr in der Geschichte vom Volk Israel. Und um sich immer wieder an das zu erinnern, stellt der Samuel einen Stein auf, dort zwischen Mizpa und Schen, und nennt den Stein eben Eser, Stein der Hilfe. Denn, wenn wir es gehört haben, so sagte er, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Und ich glaube, so Orte von der Erinnerung sind gut. So Symbol und Denkanstöße in unserem Leben drin sind notwendig, um uns vor Augen zu führen oder in Erinnerung zu rufen, wo Gott schon wunderbar gehandelt hat. Und ich lade uns ein, dass auch wir uns so Erinnerungshilfe schaffen im Leben. Vielleicht ist es nicht so gut, wenn jetzt jeder von uns anfängt, irgendwo Steine aufzurichten, vor allem nicht auf Landstücke, die vielleicht nicht uns gehören oder so, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Gell? Wir haben zum Beispiel, viele von uns haben ja zum Beispiel einen Ehering an, oder? Wo wir uns immer auch wieder daran erinnern. Da ist eine ganz liebe Ehefrau oder ein lieber Ehemann, wo ich darf mit ihr unterwegs sein und wo Gott in dem Bund drin etwas ganz Spezielles auch gemacht hat, im Bund von der Ehe. Oder es gibt andere Sachen. Vielleicht hast du eine wunderbare Zuwendung Gottes erlebt und hast sie hier ein Armbändel, wo dich immer wieder daran erinnert. Oder vielleicht ist es ein Steinhaufen in deinem Garten. Und dann gibt es ja das Phänomen. Es gibt Sachen in unserem Leben, an denen laufen wir jeden Tag vorbei und wir sehen sie gar nicht mehr. Wir haben gerade letzte Woche im Hauptleitertreff natürlich aus aktuellem Anlass von der Brandkatastrophe miteinander darüber geredet, wo dann in unserem Haus Löschmittel sind und wo das bei uns Feuerlöscher sind. Oder? Und dass zum Beispiel da aussen, gerade rechts von der Magnetwand im Kasten innen, ein Feuerlöscher ist. Und um die Ecke herum, wo es zum WC hinten geht, im Kasten innen, hat es einen Hydrant mit Schlauch und Wasser. Und im UG unten, wenn man vom Neubau in den Altbau überläuft, links an der Wand, da sieht ein Schaumlöscher hängen, hat man jetzt laufen wir so oft dran vorbei. Aber wenn wir gefragt werden, wo sind die Dinger? Wenn ich es jetzt nicht gerade gesagt hätte. Wüssten wir es nicht. Und darum ist Ort, Moment, Sachen zur Erinnerung zu haben, die sind wichtig. Aber ebenso wichtig ist, dass wir uns wieder in Erinnerung rufen, dass wir uns vor Augen führen, dass es Momente gibt, wo wir ganz bewusst den Fokus darauf legen und sagen, genau das ist es. Klammern auf, nicht zuletzt darum, feiern wir Abendmahl einmal im Monat, weil wir uns etwas ganz bewusst machen, was Jesus für uns tun hat. Klammern zu. Ein weiterer Fokuspunkt, wo wir Samuel setzen, treu dranbleiben. Es heisst am Schluss von Kapitel 7, Samuel blieb Richter in Israel, solange er lebte. Beziehung mit Gott ist kein punktuelles Ereignis. Es ist nicht einfach der Moment, wo sie dort hatten, wo er sie in Mizpa versammelt hat, auf den Punkt der Entscheidung hergeführt hat und dann ist das da gewesen und vergessen. Nein, Beziehung mit Gott ist eine Beziehung. Das läuft. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen, als seine Ebenbilder, wo er, der Lebendige, mit uns möchte in Beziehung sein. Das sind nicht einfach nur die kleinen Fenster, wenn wir irgendwann im Verlauf des Tages mal schnell die Bibel aufschlagen und ein bisschen lesen. Oder wenn wir vor dem Essen die Hände faltet und betet. Oder wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst gehen und Teil sind von dem Geschehen im Gottesdienst drin. Das sind wunderbare Momente, wo sich das Fenster zum Himmel öffnet, natürlich. Aber es geht nicht nur um kleine Momente, sondern es geht um unser Leben. Treu dranbleiben im Leben. Und das war das Anliegen von Samuel, auch mit dem Volk Israel den Weg zu gehen. In dieser Beziehung weiter dran zu sein, unterwegs zu sein, Beziehung bildend zu sein. Im Blick aufs Leben. Darum ist er im Land unterwegs gewesen. Darum hat er das Anliegen unter das Volk getragen. Darum hat er sie aufgerufen, in Recht und Gerechtigkeit das Leben ganz am Herz dienen, mit dem Herr Leben zu teilen und im Leben unterwegs zu sein. Und dann hat er das ja nicht einmal nur im Blick auf die anderen gemacht, gell? hätte ich einfach ein bisschen unterwegs sein in Israel und sagen, du, ein bisschen näher zum Herrn und du, ein bisschen mehr Herr, hast ein bisschen zu wenig und da, Rechtsstreitigkeit lösen wir und so. Nein, er hat das vollkommen auch in sein Leben integriert. Auch ihm ist das wichtig gewesen. Wir merken das im letzten Satz von dem Kapitel, wo es heißt: Und Samuel errichtete dem Herrn in Rama bis ich daheim einen Altar. Ein Ort, wo er Gott geopfert hat. Ein Ort, wo er in der Anbetung vor Gott eingegangen ist. Ein Ort, wo er sein geistliches Leben gelebt hat. Ja, das ist ihm gerade so wichtig gewesen, wenn er es dem Volk Israel auch hat wollen aufzeigen und sagen und sie dazu einladen. Treu dranbleiben. Und dann kommen wir zum Schluss. Zu unserer Verantwortung. Leitung und Verantwortung, könnte man jetzt sagen, ja, gell, das ist so eine alttestamentliche Geschichte. Da hat Gott auf wundersame Art und Weise wieder Samuel Menschen berufen, die in ganz auch herausfordernden Zeiten drin haben die Leitungsverantwortung übernommen und angeleitet. Richter, Könige, Priester und Propheten. Die sind dreigestanden. Die haben das Volk bei der Hand genommen, sind ihnen vorangegangen oder hinten drin. Das waren spezielle Zeiten gewesen. Ja, das sind's. Spezielle Zeiten. Und ja, ganz genau, seitdem hat sich so viel verändert. Im Weltgeschehen drin hat sich viel verändert. Auch im Reich Gottes drin hat sich viel verändert. Damals ist der Geist Gottes auf wenige Menschen oder für wenige Menschen bestimmt gewesen, für ihre Aufgabe, ihnen vorbehalten. Könige, Priester und Propheten. Und jetzt sagst du, ja, das haben wir schon so viel mal gehört. Gell? Und jetzt kommt, ja, und jetzt haben wir heute alle den Heiligen Geist. Ja, das ist das Feuerlöscherphänomen. Wir haben schon so viel mal gehört, sind schon so viel mal dran vorbeigelaufen. Wenn uns jemand darauf hinweist, dann wissen wir mal, dort hängt er oder in seinem Kasten steht er. Aber hey, der Heilige Geist ist allen Gläubigen gegeben. Was im Alten Testament nur einzelnen Menschen vorbehalten war, ist im Neuen Bund allen Gläubigen geschenkt. Und das bringt etwas mit sich. Das bringt eine Verantwortung mit sich. Ich habe kürzlich in einer Predigt von Petrus erzählt, wenn er im ersten Brief, im zweiten Kapitel von diesen lebendigen Steinen redet, wo Gott in das heilige Bauwerk, in den heiligen Tempel einsetzt, dass du und ich, dass wir so lebendige Steine sind, wo Gott in dem Bau verwendet. Und wenn wir dort in 1. Petrus 2 nur ein paar Vers weiterlesen, dann merken wir, wie der Petrus die Linie noch weiterzieht. Und er dort aber dann nicht von einem Stein der Erinnerung redet, so wie der Samuel, wo der dort aufgerichtet hat, der Ebenezerstein, sondern von einem Stein des Anstoßes. Stein des Anstoßes. Jesus, von dem es in der Schrift heißt, er ist der Stein, über den die Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Bei euch aber soll es anders sein, seid ihr denn. Und seid ihr aber, seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Ganz viel von dem, wo der Samuel im Volk Israel eine Rolle, Aufgabe und Verantwortung übernommen hat, bringt der Petrus da ins Feld im Blick auf unser Unterwegssein. Als Christinnen und Christen im Reich Gottes, als die lebendigen Steine, wo Jesus einsetzt in das heilige Bauwerk, was seine Kirche und seine Gemeinde ist. Heute sind nicht mehr einzelne Propheten von Gott berufen, die die Aufgabe haben, wie im Alten Testament Gericht zu predigen und Strafe anzudrohen, wenn man nicht umkehrt, sondern, wie wir im Hebräerbrief drin lesen, lasst uns miteinander am Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Es miteinander. Eine Gemeinschaft, eine Verantwortung, die wir tragen, Du für mich und ich für dich und wir miteinander. Nicht, dass wir die Entscheidungen für andere übernehmen, haben wir im Punkt 1 gehört, sondern dass wir miteinander auf die Entscheidungen hergehen oder einander zu diesen Punkten herführen. Es geht darum, dass wir unseren Glauben in Beziehung leben, dass wir die Hoffnung und Verheißung als geistliches Leben und Wachstum in unserem Leben drin auch sichtbar werden lassen und dass wir aufeinander Acht haben. Nicht, dass wir einander überwachen, auch nicht, dass wir übereinander Richter sind und verurteilen, sondern dass wir achtsam miteinander unterwegs sind und dass wir einander in Liebe zu guten Werken anspornen. Die Verantwortung und das eine Leitung, das liegt zu einem gewissen Mass bei jedem Einzelnen von uns. Bei mir so genauso wie bei dir. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, treuer Vater im Himmel, Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für die Geschichte, die du schon geschrieben hast mit deinem Volk. Mit deinem Volk vor allem Anfang an, schon im Alten Bund, mit deinem Volk auch im Neuen Bund. Ich danke dir für das, wo Menschen uns ein Vorbild geben, in deinem Wort drin, wo sie uns vorangegangen sind. Wo sie Verantwortung übernommen haben, wo sie geleitet haben, wo sie Menschen in deine Gegenwart geführt, ihr gezogen, mit ihr gerissen haben. Und ich danke dir für jede einzelne Person in all diesen vergangenen Tausenden von Jahren, wo sich entschieden hat, für dich ganz dir zu folgen, in deiner Gegenwart zu sein. Götter und Göttinnen aus dem Leben zu schmeißen und das Leben neu in deinem Sinn zu leben. Danke für die Segensspuren, die das schon dürfen ziehen. Und ich bitte dich für all die Menschen, die gar noch nie an diesem Punkt waren. Für all die Menschen, die erst in der Zukunft werden an den Ort herkommen, wo sie werden von dir hören, wo es ihnen wird bewusst werden, wo sie jemanden dort herleitet. Bitte dich darum, dass sie weise Entscheidungen treffen können, aus Überzeugung für dich. Dass dein Reich wachsen darf, dass noch viele lebendige Steine eingefügt werden in das heilige Bauwerk, wo du dran bist. Und ich bitte dich für uns, wo wir jetzt und da in der Gegenwart mit dir unterwegs sind, Herr, dass die Zuwendung, die Hinwendung, dass mit dir unterwegs sein, nicht irgendeinem Feuerlöscher-Syndrom scheitert, wo zwar da hängt, aber es ist nicht in unserem Bewusstsein, dass auch wir können uns neu aufmachen, neu zuwenden, unseren Blick richten, unser Herz auf dich ausrichten, ganz bei dir sein. Wir loben und preisen dich über diese Verantwortung, die du uns zutraust, als Menschen auf dieser Welt, als Menschen in deinem Reich. Und ich bitte dich, dass wir sie in Weisheit, in Fülle von deinem Geist und mit Klarheit dürfen leben und anwenden. Amen.